Ich weiß nicht, was dir am meisten immer wieder Kraft kostet. Kämpfen gehört auf jeden Fall dazu. Kämpfen kostet Kraft. Und in unserem Leben gibt es viele verschiedene Kämpfe. In meinem Leben gab es schon ganz viele verschiedene. Und wahrscheinlich liegen noch viele vor mir. Ein Kampf, den kämpfe ich jetzt in diesem Moment hier vorne wieder. Denn Predigen ist manchmal ein Kampf. In der Vorbereitung, bis man hier überhaupt vorne steht zum Beispiel. Da kämpft man mit so ganz unterschiedlichen Dingen, mit Gefühlen, mit Emotionen, mit dem, was einem Gott irgendwie sagt, dem das, was man erlebt, und innerlich zerreißt es einem manchmal. Manchmal kämpfe ich viel länger damit, einen Predigttext überhaupt zu finden, wie mit dem Predigttext selber, weil ich merke, Gott, was ist dran? Manchmal kämpft man dann damit, wenn man dann hier vorne steht und sieht die ersten Mimik und die bleibt irgendwie hängen und denkt, boah, wie der mich schon wieder anguckt oder so, ja? Und dann kämpfst du damit. Doch vor allem ist es immer wieder eine Sache, es ist ein geistlicher Kampf. Predigen ist nicht einfach nur einen Vortrag halten. Predigen ist etwas, was wir für Gott tun, was ich für Gott tun darf. Und das geht manchmal richtig an die Substanz. Ich merke das immer wieder. Und mir ist das letzte, vor 2 Wochen stand ich hier und habe gepredigt und mitten in der Predigt habe ich plötzlich gemerkt, wie jemand nicht nur diese kleine Öffnung von meinem Schlauchboot zieht, sondern die Hauptöffnung. Und wo die Luft relativ schnell rausgeht. Und ich war froh, dass ich die Predigt noch zu Ende gekriegt habe. Weil ich plötzlich gemerkt habe, da entzieht mir jetzt jemand total die Kraft. Und ich dachte so, wow, was war das jetzt? Und das hat mich echt beschäftigt. Und da habe ich wieder drum gebetet. Und diesmal war es gar kein Kampf, den Predigttext zu finden, den ich heute euch mitgebracht habe. Sondern es war einfach der Gedanke, Simon, du predigst da drüber. Und ich wusste gar nicht, dass an dieser Stelle, an dieser Predigtstelle, die ich für euch heute oder für uns heute rausgesucht habe, ich da gleich ein bisschen Trost bekommen habe. Trost in der Form und Weise, wie ich sie irgendwie gar nicht erwartet habe an der Stelle. Denn ich habe Jesus entdeckt, wie er erschöpft und müde war, wie er kraftlos war vom Predigen. Jesus predigte den ganzen Tag, nicht nur diese 30 Minuten, er predigte tatsächlich den ganzen Tag und nicht nur vor einer kleinen Menschenmenge, sondern vor einer riesigen Menschenmenge, die wo immer größer wurde. Irgendwann ist er ausgewichen in ein Boot und hat da die Akustik ausgenutzt vom Wasser her, dass man es besser versteht. Damals gab es noch nicht so Hightech-Dingsbums da, ja. Da hat man das ausgenutzt, dass man zum Beispiel von einem Berg runter gesprochen hat oder vom Wasser. Da war die Akustik besser zu hören. Und er hat den ganzen Tag über gepredigt. Über Bilder und Gleichnisse, um den Menschen zu zeigen, wie das Reich Gottes ist. Und was es damit auf sich hat und was es für sie bedeutet. Und zwischendrin saß im Boot und seine Jünger um ihn im Boot, die Menschenmenge da vorne. Und immer wieder seine Jünger, hey Jesus, das musst du uns erklären. Dann hat er ihnen das noch ein bisschen näher erklärt, was es damit so alles auf sich hat. Und ihr könnt euch vorstellen, was dieser Tag an Kraft gekostet haben muss. Einfach nur so rein menschlich gesehen. Den ganzen Tag zu reden vor Menschen, immer wieder sie mit auf den Weg zu nehmen, aber ich glaube, es war auch für ihn einfach immer wieder ein geistlicher Kampf. Und er brauchte wieder Ruhe zum Auftanken. Und genau an dieser Stelle möchte ich euch heute mit ins Boot nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes. In Markus 4, 35 bis 36, da steigen wir jetzt mit ein. Als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Jesus war schon im Boot, so entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihm. Jesus, er stieg gar nicht aus dem Boot, um sich irgendwie zu verabschieden, er blieb einfach drin. Er befahl seinen Jüngern, verabschiedet ihr die Leute und dann fahren wir ans andere Ufer. Und die Jünger schickten die Leute nach Haus, stiegen ins Boot. Manch andere, die vielleicht auch gerade ein Boot da hatten, schnappten sich auch ihr Boot und fuhren mit ihm. Diese Begebenheit und was jetzt folgt, wird uns von Matthäus berichtet, von Markus berichtet und von Lukas. Und bei Lukas kommt gleich am Anfang der Satz, der eigentlich jetzt, durch meine Einleitung natürlich auch schon, gefühlt logisch ist, oder? Unterwegs schlief Jesus ein. Das steht bei Lukas ganz am Anfang. Jesus schlief ein, müde, erschöpft von dem allem, was war. Suchte er jetzt den Abstand und die Ruhe auf dem Meer von der Menschenmasse und fuhr mit seinen Jüngern auf den See Genezareth. Mit dem Boot natürlich ganz unterschiedliche Crew. Ja? Wir haben die Fischer, die sich auskannten mit dem See, mit dem Boot. Wir hatten aber auch ein paar andere Leute dabei. Ein Zöllner sitzt mit dabei. Keine Ahnung, wie oft der schon auf dem See Genezareth rumgeschippert ist. Ja? Also eine ganz bunte Mischung, die da jetzt im Boot mit dabei sitzt. Und die erfahrenen Fischer, die wussten jetzt eins. Es ist schon Abend und die Gefahr am Abend, dass jetzt einer der gefährlichen Fallwinde von Westen herkommt, ist riesig. Über Tag geht es noch, aber am Abend, so in der Dämmerung, da wird es echt, da kann es schwierig werden. Und als Fischer wussten die das und haben dann gesagt, die anderen auch dazu ermutet wahrscheinlich, man hat dann geschwiegen an Bord. Man hat nicht viel geredet. Man war angespannt, kommt jetzt ein Sturm, kommt nicht. Man hat immer Richtung Westen geschaut und gelauscht, ob da irgendwas ist. Da wurde nicht viel geschwätzt an Bord. Die anderen waren sowieso vielleicht erschöpft. Ja? Und das war jetzt die beste Bedingung natürlich, um einzuschlafen. Und Jesus schlief tatsächlich ein. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier einfach sehen, dass Jesus auch mal müde war. Und er nicht als, er ist Mensch und Gott zugleich, ja. Aber hier war er auch ganz Mensch und wusste, was es bedeutet, als Mensch auch zu predigen. Und das hat mich getroffen. Er wusste, dass es anstrengend ist. Er wusste, man braucht Ruhe und Auszeit. Und das hat mich getroffen, mitten in meinem Erlebnis. Und ich merkte, ja, Jesus, es ist manchmal echt ein Kampf. Aber ich brauche auch Ruhe, um wieder neu zur Kraft zu kommen. Das hat mich berührt. Das ist jetzt was ganz Persönliches am Anfang. Und dennoch ist es, glaube ich, gut zu sehen, dass Jesus nicht immer derjenige war, der Vollgas, 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 ja, der immer voll durchgestartet ist, sondern der sich immer wieder Auszeiten genommen hat. Lest mal die Bibel, lest das Neue Testament, wie oft Jesus seine Ruhe gesucht hat, um ganz beim Vater zu sein. Und jetzt schippern sie dahin, alles schön ruhig und dann werden die schlimmsten Befürchtungen wahr. Von Westen geht's los. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Die angespannte Stille an Bord. Gibt es einen Sturm oder gibt es ihn nicht? Für die weniger erfahrenen Leute so, oh, ja, war es eher so eine ruhige Stimmung, so am Ende von einem vollen Tag, die schon halb weggedöst waren. Und all diese unterschiedliche Ruhe, angespannt und die erschöpfte Ruhe, die wird plötzlich durchbrochen, boff, von einem mächtigen Sturm. Nun ging es zur Sache. Petrus und die Fischer schalteten natürlich in so einer Situation sofort in den Krisenmodus. Sie fuhren den Notfallplan zack, zack, zack ab. Als erstes, was macht man? Segel einholen. Jungs, Segel einholen. Ja? Dann die nächsten, hey, bindet das fest, macht das fest. Holt hier den Eimer, macht da was. Los geht's. Jemand, wo vielleicht nicht so erfahren war, der denkt sich jetzt, warum schreit der Typ mich so an? Ja? Und es geht richtig rund an Bord. Innen drin und außen drin und es wird rumgeschrien, weil man den Verdacht hat, dass der andere einem nicht wirklich gehört hat und. Es war wirklich laut. Und man kann davon ausgehen, dass die jetzt nicht einfach nur da saßen und ein Däumchen gedreht haben. Man liest es manchmal so, ja, es ist buh. Ja, du kannst jetzt natürlich sehr gelangweilt Bibel lesen, dann wirst du das gar nicht so irgendwie wahrnehmen. Aber die haben kein Däumchen gedreht. Hier stand, was stand ganz zum Schluss? Bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Die haben nicht da gehockt und geguckt, oh, wie viel Wasser ist drin. Die haben alles gegeben. Alles gegeben. Und das ist jetzt das Interessante an diesen, dass wir es in drei Evangelien haben. Lukas, wir wissen, der hat andere Leute interviewt und hat es weitergegeben. Und für ihn war es logisch, dass Jesus eingepennt ist unter diesen Bedingungen. Aber was machen die anderen beiden? Die waren Augenzeugen, die waren dabei. Die schreiben erst jetzt an diesem Punkt, währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. Fakt ist, die haben gar nicht gemerkt, dass der da war, dass der gepennt hat. Das haben die erst gar nicht gemerkt. Die haben ihren Notfallplan runtergemacht. Aber die haben nicht gemerkt, dass Jesus die ganze Zeit da hinten gelegen hat und gar nichts geschafft hat. Der hat einfach gepennt. Deswegen ist es gut, dass wir so verschiedene Leute haben, die es für uns wiedergegeben haben. Nun gibt es aber natürlich mehrere Möglichkeiten, warum jetzt Jesus da hinten geschlafen hat. Da kann man ja ein bisschen rumspinnen. Also ich habe mindestens drei entdeckt, warum jetzt Jesus da hinten pennen kann. Er war einfach so fertig, dass er einfach weiter schlief. Manchmal ist man so fertig, da geht gar nichts mehr. Oder er hat von Haus aus so einen gesunden Schlaf. Es soll ja schon auf manchen Jubelfreizeiten passiert sein, dass irgendjemand aus dem Stockbett, aus dem zweiten Stock runtergefallen zu sein und weitergepennt hat. Manche Leute haben einen gesegneten Schlaf, wie auch immer das funktioniert. Vielleicht Jesus auch, ja. Oder er konnte weiter schlafen, weil die Situation für ihn einfach, er sie gar nicht so heftig erlebt hat wie die anderen. Damit meine ich jetzt nicht, dass er ein besonderes Kissen hatte, auf dem er gelegen hat, das alles so gedämpft hat. Das heißt nicht, dass er nicht auch nass wurde. Aber für ihn war eines Der Sturm war nicht die lebensbedrohliche Situation, wie für die anderen, wie die das wahrgenommen haben. Jesus lag, und auf Neudeutsch könnte man sagen, er chillte einfach weiter, weil er genau wusste, ich bin hier jetzt im Boot und Gott lässt uns nicht absaufen. Die Zeit ist noch gar nicht da, dass ich jetzt hier von Bord gehe, dass ich hier mein Leben jetzt hier an dieser Stelle verliere. Er wusste es. Er hatte ein großes Vertrauen zu Gott, seinem Vater, und konnte deswegen weiterschlafen. Die Jünger, für die war es eine ganz andere Situation. Sie waren an einem ganz anderen Punkt. Und es heißt dann hier, in ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen: Lehrer, macht es dir gar nichts aus, dass wir hier umkommen? Ich sage es jetzt einfach mal: Jesus, sind wir dir eigentlich scheißegal? Sind wir dir egal? Voller Verzweiflung. Sie hatten alles, ihren ganzen Notfallplan abgearbeitet. Und trotzdem ist das Boot vollgelaufen. Trotzdem ist immer noch der Sturm da. Sie waren am Ende ihrer Möglichkeiten angelangt. Und voller Verzweiflung wecken sie jetzt Jesus. Und hier schwingt ganz viel Enttäuschung, Unverständnis, Verzweiflung, Kraftlosigkeit, Ideenlosigkeit mit sich. Mancher hat vielleicht auch irgendwas zum Schöpfen gerade in der Hand, so ein Eimer. Und drückten Jesus in die Hand: Hey, jetzt schöpf wenigstens mal! Also ich hätte es gemacht. Ich wäre vielleicht sogar hingegangen, hätte so einen Eimer genommen, voll Wasser, und hätte ihm ins Gesicht geschmissen, dass er mal wach wird. Früher hat meine Mama mir gesagt: Wenn ihr jetzt nicht aufsteht, hole ich einen kalten Wasserlappen. Ich glaube, ich hätte Jesus geweckt. Ich hätte ihm mal einfach so einen Eimer voll ins Gesicht geschleudert. Jesus, jetzt nimm einen Eimer, jetzt hilf uns mal. Sind wir dir egal? Hier in diesem Moment entlädt sich nicht nur dieser gefährliche Fallwind, hier entlädt sich was ganz anderes an Bord. Hier kommt nämlich alles hoch, was jetzt in diesen Jüngern alles so drinsteckt. Ich fand es vor einiger Zeit so anschaulich, deswegen habe ich es mitgebracht. Es ist geklaut, aber gut. Ich habe jetzt nicht die Milch geklaut, okay? Aber mir hat es mal jemand folgendermaßen erklärt. Wenn du in Situationen kommst, ja, ihr seht ganz normal Milch, ein Milchpack. Wenn du in Situationen kommst, wo du unter Druck gerätst, dann passiert etwas. Machen wir hier den Deckel runter. Wenn dein Leben unter Druck gerät, dann kommt das raus, was drin ist. Habt ihr jetzt Milch erwartet? Eigentlich schon, oder? Man erwartet das, was außen drauf steht. Man erwartet automatisch: Oh, die Jünger, boah, voll fromm und so. Das ist das, was rauskommt. Das ist jetzt die Brühe, die sie Jesus entgegenschleudern. Eine komische Substanz, komische Brocken drin, irgendwie seltsam. Was ist da alles eigentlich drin? Jesus schleudert den Jüngern, Jesus kriegt von den Jüngern diese Ladung voll ins Gesicht. Ihr ganzes eigenes Gefühlschaos, ihre Angst, ihre Verzweiflung, ihre Resignation. Dieses Gefühl, wir sind doch Jesus vollkommen egal. Und auch vielleicht die Erwartung: Jesus, du musst jetzt das machen. All das ist das, was jetzt da rauskommt. Ihre pure Verzweiflung kommt hier raus. Jesus bekommt kein kalten Wasser, aber er kommt sowas ins Gesicht. Eine undefinierbare Flüssigkeit und Brühe der Verbitterung, Enttäuschung, Sorgen, Ängste, Erwartungen. Wow. Ich krieg sowas nicht gern ins Gesicht. Ganz ehrlich nicht. Passt. Aber wie reagiert jetzt Jesus auf sowas? Wie würdest du darauf reagieren, wenn du so eine Ladung ins Gesicht kriegst? Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser: Schweig, sei still. Zugleich legte sich der Wind und es herrschte eine tiefe Stille. Halten wir mal fest, die gute Nachricht hier: Jesus ist wach, er lebt noch. Ja, tot ist er schon mal nicht. Aber jetzt geschieht etwas Krasses. Im Griechischen steht hier der Begriff Diegero. Müsst ihr euch nicht merken. Aber das, was hinter diesem Begriff eigentlich steht, finde ich gut. Hier wird es einfach mit Jesus erwachte übersetzt. Und dann bedrohte er den Wind und befahl dem Wasser: Schweig, sei still. Eigentlich steht hier ein Begriff, der zum Beispiel in Johannes 6, Vers 18 steht derselbe Begriff. Und dort wird mit diesem Begriff erzählt, wie der See sich erhob durch den starken Wind. So wie der Wind sich jetzt erhob und die Wellen da hoch erhebt, so erhebt sich nun Jesus. Es ist dasselbe Wort, derselbe Vorgang, wie wenn sich so ein See erhebt. Und Jesus erhebt sich und stellt sich genau dagegen. Wow. Natürlich schaukelt das Boot noch hin und her von den Wellen. Da fragt man sich, wie Jesus das geschafft hat. Aber er erhebt sich und stellt sich gegen Wind und Wellen. Und dann auch wieder, für mich war es irgendwie anschaulich hier, das klingt schon stark, schweig, sei still, boah, das klingt stark. Aber eigentlich hat er nur ein einziges Wort gesagt, das wir übersetzen können mit verstumme. Verstumme. Jesus sagt nur ein einziges Wort. Ein einziges Wort. Ein Wort genügt, um diesen Windenwellen zu gebieten. Ein Wort, das sich jetzt erhebt durch diese ganze Verzweiflung dieser Jünger. Ein Wort, das sich erhebt aus diesen ganzen Befehlssprachen, was vorher an Bord alles abgelaufen ist. Ein einziges Wort, das aus dem Boot heraus sich über alles menschliche Handeln und Verzweiflung alles erhebt. Ein Wort, das sich den Naturgewalten stellt. Und dann? Und was dann? Stille. Mehr als jetzt hier in diesem Raum. Stille. Große Stille, nichts mehr zu hören, eine unglaubliche Stille. Und das ist eigentlich das total Krasse hier. Wir lesen das und merken das gar nicht. Wenn normalerweise ein Sturm sich legt, was passiert? Die Wellen schaukeln noch eine gute Weile weiter. Es bildet sich so ein Schaum auf dem Wasser. Und hier heißt es einfach nur, es war alles still. Von jetzt auf nachher, kein Schaukeln mehr, nichts mehr. Wir können es, glaube ich, überhaupt gar nicht nachvollziehen, was hier passiert ist. Und doch berührt mich genau diese Stille. Der See schweigt, die Jünger schweigen. Kein Eimer klappert mehr, kein Segel zum Wind hin und her gefetzt wird. Keiner schreit mehr den anderen an, weil er sonst irgendwie gar nicht weiß, ob der andere ihn überhaupt gehört hat. Keiner brüllt mehr Jesus an. Alles ruhig, einfach alles ruhig. Es verschlägt einem glatt die Sprache, diese Stille. Die Jünger wussten auch nichts mehr zu sagen, bis Jesus hier diese Stille durchspricht. Er ist der Erste, der wieder was sagt. Und er hat zwei Fragen an seine Jünger in diesem Moment. Und die hauen rein. Die erste, warum seid ihr so ängstlich? Ja, warum? Eigentlich ist es doch offensichtlich, oder? Wir waren am Untergehen. Wir schafften es nicht mehr länger, uns über Wasser zu halten. Wir wussten nicht mehr, was wir tun sollten. Wir konnten uns nicht mehr dagegen wehren. Wir hatten Todesangst. Wir fühlten uns von dir sogar noch im Stich gelassen. Wir hatten gute Gründe, voller Angst zu sein. Wir. Und du? Und du, Jesus? Ja, ich habe da noch was für euch, nämlich eine zweite Frage. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Kein Glauben, kein Vertrauen, kein Zutrauen zu mir. Sie weckten Jesus und jeder hat in seinem Herz unterschiedliche Erwartungen gehabt, unterschiedliche Vorwürfe gehabt. Vor allem auch jetzt dieses Gefühl, Jesus, wir sind dir doch egal, ich bin dir doch egal. Sie weckten ihn auf mit diesem großen Vorwurf. Aber sie weckten ihn vor allem auf, ohne eine Sache zu haben, ohne Glauben. Sie hatten gar keinen Glauben, sagt Jesus hier. Dass ich einfach hier nach wie vor der Sohn Gottes bin und der Wind und Wellen, die können uns doch gar nichts anhaben, solange ich hier in diesem Boot bin. Sie weckten ihn ohne Glaube, dass dieser Wind und diese Turbulenzen überhaupt gar keine Bedrohung für sie darstellten. Sie nahmen Jesus nicht wahr als den, der er war und der er ist. Sie hatten keinen Glauben daran, wer da wirklich mit ihnen im Boot war. Sie nahmen erst Jesus überhaupt gar nicht wahr und zum Schluss haben sie ihn immer noch nicht richtig wahrgenommen. Ihre Methoden, ihr Krisenmanagement, ihre ganze Muskelkraft, alles haben sie eingesetzt. Aber zum Schluss. Als mir irgendwann deutlich wurde, dass ich irgendwie über diese Bibelstelle predigen sollte, ich dachte so, ach ja, so eine gut alte, vertraute Bibelgeschichte. Ja, das läuft. Und da hat es mich aber irgendwie voll gebeutelt. Dann kam das eine und das andere dazu und ich merkte, boah, wie diese Predigtvorbereitung wirklich an meine Substanz ging. Wie ich merkte, dass es tatsächlich was mit meinem Leben wieder zu tun hat, vielleicht auch mit deinem Leben. Aber ich glaube, das ist auch eine Kollektiverfahrung, die die Jünger hier machen. Ich glaube, das hat auch was mit uns als Gemeinde zu tun. Denn wie oft haben wir schon gekämpft? Wie oft habt ihr schon miteinander gekämpft? Wir sind jetzt noch keine alte Gemeinde. ja, mit viel Gemeindegeschichte. Und doch ist er also eine Geschichte, die mit Kämpfen durchzogen ist, wo immer wieder schwierige Situationen auf euch zugekommen sind, die ihr bewältigt habt und die auch noch vor uns stehen. Und bei manchen ist es vielleicht auch jetzt irgendwann mal so, dass man das Gefühl hat, mir steht jetzt schon wieder das Wasser bis zum Hals. Wie sollen wir da weiterkommen? Und ganz ehrlich, ich bin hier, weil ich mit euch kämpfen will. Weil ich mit euch in diesem Boot sitze. Und mir das nicht egal ist. Und ich kämpfe genauso darum. Doch die Frage ist, was kommt manchmal dabei raus, wenn wir kämpfen? So eine undefinierbare Brühe. Boah. Die Frage ist, hast du dich schon mal umgeschaut? Habe ich mich schon mal umgeschaut? Jetzt die Woche, neulich mal, überhaupt in meinem Leben, habe ich mich schon mal umgeschaut und gemerkt, dass da ein Jesus da ist? Habe ich ihn überhaupt schon bemerkt, dass er in meinem Leben überhaupt da ist? Haben wir schon, oder muss ich sagen, noch den Glauben, dass er größer ist als Wind und Wellen, als alle Anfechtungen und all der Kampf, all die Verletzungen, all die Zweifel, all die Sorgen, all die Tränen, all die Ängsten, all die Enttäuschungen, all die Verbitterung? Ich weiß, mein Leben ist keine Kaffeefahrt. Manchmal, ja, manchmal ist es eine Kaffeefahrt, voll cool. Ja, da fällt man so auf so ein Schiff, trinkt seinen Kaffee, genießt seinen Radler oder was auch immer. Es ist gemütlich, auf der Isar irgendwie spazieren zu fahren oder auf der Donau. Aber das ist halt nicht die Realität. In unserem Leben gibt es halt, so wie auf dem See Genezareth, immer wieder Stürme, die uns durcheinander bringen. Und da wird es heftig. Jesus hat den Sturm gestillt. Und ich merke an dem Punkt, vielleicht gab es in deinem Leben, in meinem Leben auch schon Sturmstillungen. Ja, die gibt's. Aber eine Sache merke ich, wenn ich nämlich von so einem Boot runtergehe, auf dem Bodensee sind wir auch öfters und wenn es da mehr Wellen waren, nur gehe ich wieder an die Promenade und läufst ein paar Schritte und dann merkst du etwas. Die Wellen bewegen sich in deinem Bauch weiter. Kennt ihr das Gefühl? Da bewegt sich noch etwas, obwohl du schon längst nicht mehr auf diesem Boot bist. Da bewegt sich noch etwas, obwohl jetzt schon längst alles ruhig ist. In den Jüngern bewegt sich nämlich jetzt noch was, in dieser Situation dort. Innen drin sind noch die Wellen da. Und eine Welle packt sie jetzt. Und packt sie jetzt mit einer ganz neuen Furcht. Und da heißt es im Vers 41, voll Furcht sagten sie zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Wer ist dieser? Hier in der Übersetzung heißt es, wer ist dieser Mann? Das Krasse ist, eigentlich konnten die weder Mann sagen, noch seinen Namen sagen, noch Mensch sagen, noch Gott sagen, noch irgendwas. Sie haben eigentlich nur gefragt, wer ist dieser? Sie hatten plötzlich gar keine Ahnung mehr, wer da vor ihnen ist. Ob sie es jemals schon begriffen hatten, wer ist dieser? Jesus sprengt alle Vorstellungskraft, alle Naturgesetzen und er sprengt sogar die Vorstellung vielleicht vom Glaube. So steht hier am Ende dieses Erlebnisses die Frage, wer ist dieser? Im Boot, im Raum. Wer ist dieser? Wer ist der für uns? Ein Mensch, ein Wundertäter, ein Prophet, ein Gott? Ihre Frage, das, was die Jünger erlebt haben, am Ende, ich sehe sie, wie sie da stehen mit offenem Mund, es kaum noch fassen können, ist ein Ausspruch ihrer Erkenntnis, was sie jetzt gerade erlebt haben. Wer ist dieser? Doch diese Erkenntnis mit offenem Mund ist eine Sache, aber ist noch lange kein Bekenntnis. Und dazu muss es für die Jünger nochmal stürmisch werden. Später nimmt uns Matthäus, Markus und Johannes nochmal mit rein in nochmal so eine Windgeschichte. Nochmal sind sie gerudert und gepaddelt und gesegelt und sind einfach nicht vorangekommen. Der einzige Unterschied, was jetzt ist, Jesus ist diesmal nicht mit im Boot. Er hat sich mal wieder eine Auszeit gegönnt, sogar von ihnen. Ja? Und dann heißt es in Matthäus, in den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Und als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sah, waren sie zu Tode erschrocken. Es ist ein Gespenst, meinten sie und schrien voller Entsetzen. Coole Übersetzung hier, oder? Zu Tode erschrocken. Es fuhr ihn. Hey, glaubst du an Geister? Da, guck mal. Es sind nicht irgendwelche Seemythen. Seefahrer haben sich und die Fischer, die haben sich früher viele solche Geschichten erzählt. Um Geister und Gespenster auf so einem See. Und jetzt kommt tatsächlich noch ein Geist auf sie zu. Uah. Todesangst, was passiert jetzt hier? Wieder mächtige Angst, weil sie nicht wussten, was kommt da jetzt auf sie zu. bis sich Jesus ihnen zu erkennen gibt. Aber Jesus sprach sie sofort an: Habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Und da gleich einer ruf raus, und wir kennen diese Geschichte so gut. Da rief Petrus: Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm her, antwortet Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Ich staune jedes Mal über die Geschichte, weil ich das so cool finde. Petrus geht über das Wasser. Wow. Petrus ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes einen Schritt weitergekommen. Er vertraute plötzlich dieser Stimme, die da auf dem Wasser zu hören war. Er vertraute darauf, dass es Jesus war. Er vertraute Jesus, dass er das konnte, weil Jesus ihn gerufen hatte. Er hatte beim letzten Mal erfahren, dass Wind und Wellen, Naturgewalten Jesus absolut nichts ankönnen. Warum sollte das jetzt eigentlich unmöglich sein? Er hatte seine erste Erfahrung gemacht und jetzt vertraut er ihm und geht. Das heißt nicht, wer ist dieses Gespenst oder sonst ein. Petrus sagt es: Wenn du es bist, Jesus, dann, ja. Und Jesus sagt: Ja, dann komm her. Und er wagt es. Und ich sitze da vor meiner Bibel und denke so: Wow, was für ein Glaube, Mann! Doch kaum war er bei Petrus bei Jesus, ist er abgesoffen, weil er wieder Angst hatte. Und was sagt Jesus zu ihm? Was hast du für einen Kleinglaube? Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte: Vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt? Für mich ist das irgendwie ein Riesenglauben, den der Petrus da an den Tag legt, aber für Jesus ist immer noch ein Kleinglaube. Aber ihr merkt, hier ist ein Buchstaben dazugekommen. Vorher hieß es kein Glaube, jetzt ist es schon ein Kleinglaube. Und wenn ein Kleinglaube dafür langt, dass ich übers Wasser gehen kann, ja meine Fresse, was ist das denn? Wow! Wir sehen hier einen Glaubensprozess, den die Jünger durchmachen. Und den wir alle durchmachen und den wir vielleicht manchmal auch Ehrenrunden drehen. Weil Gott uns zu verstehen gibt: Simon, du hast es immer mehr kapiert. Ich möchte in dir einen festen Glauben anlegen. Und das Faszinierende hier ist wieder, dass all dieses Gespräch, was wir hier jetzt gerade so mitgekriegt haben, Jesus schwätzt noch mit ihm und die stehen immer noch auf dem Wasser und immer noch peitschen die Wellen links und rechts vorbei. Und sie stehen immer noch und Jesus unterhält sich mit Petrus und plötzlich macht es überhaupt gar keinen Sinn. Ja, und dann hieß es, sie stiegen ins Boot, ja, also die sind zurückgelaufen auf dem Wasser und spielen plötzlich gar keine Rolle mehr, ob die übers Wasser gelaufen sind. Das war gar nicht das, um was es eigentlich ging. Und dann heißt es wieder, was? Genau, Stille. Der Sturm legte sich. Es war wieder alles still. Und sie gehen zusammen zurück. Und sie steigen ins Boot und es war still. Und jetzt passiert etwas, was anders ist als bei der Geschichte vorher, bei dem ersten Sturm. Eine ganz andere Reaktion der Jünger. Es heißt, da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen: Du bist wirklich der Sohn Gottes. Sie haben jetzt nicht nur eine Erkenntnis, sondern sie haben hier ihr Bekenntnis ausgedrückt. Nicht die Furcht griff erneut um sich, wer ist dieser? Sondern sie waren gepackt voller Ehrfurcht, weil sie merkten, sie haben es mit einem lebendigen Gott zu tun und er steht jetzt gerade vor ihnen. Einem Herr, der über alle Wind und Wellen und über mein Leben wirklich Herr sein kann. Und er hat es ihnen gezeigt. Es steht am Ende von dieser Geschichte, von dieser Sturmstillung, von der zweiten, nicht mehr ein Fragezeichen. Lies mal in eurer Bibel. Wer ist dieser, das ihm Wind und Wellen gehorchen? Fragezeichen. Hier steht: Du bist wirklich Gottes Sohn? Ausrufezeichen. An der Stelle möchte ich euch nochmal ganz persönlich auch mit ins Boot holen, dich und mich. Noch einmal, mir peitschen auch so oft die Wellen um die Ohren. In meinem Leben habe ich schon viele Erfahrungen gemacht. Ich vergesse es nie, wie ich Gott angeschrien habe, als wir unsere erste Fehlgeburt hatten. Wie ich heulend im Auto saß und ihn nur noch angeklagt habe, ihm diesen ganzen Schrott ins Gesicht gefeuert habe. Aber wie? Aber er hat mich nicht losgelassen. Er ist mit mir da durchgegangen. Und dann war es noch das zweite Mal und das dritte Mal. Wir haben eine Geschichte als Familie. Und ich habe ihn wieder angeschrien. Doch ich habe irgendwann plötzlich gemerkt, da ist etwas gewachsen in mir, ein großer Glauben und Vertrauen. Und als Noemi dann auf die Welt kam und es echt schwierig war und es wirklich um Leben und Tod ging, saß ich einfach nur so, wie sie jetzt da sitzt, unter auf dem Boden, weil ich wollte nicht vom Stuhl kippen, ich wollte nicht der Schwächling sein, der da im Kreißsaal, in dem OP-Saal umfällt und den ganzen Schuppen auffällt. Ich saß einfach da und hatte eine innere Ruhe, wie ich sie in meinem ganzen Leben noch nie erfahren habe. Weil ich wusste, Gott sorgt jetzt dafür, dass es alles gut geht. Eine tiefe Stille, die ich gar nicht ausdrücken kann, was da war. Ich kann es gar nicht beschreiben, will ich auch nicht. Aber ich habe diese Stille erfahren, ich habe erfahren, dass Gott da ist. Über alle meine Ängste und Sorge und Zweifel, er der Herr ist. Die Jünger, die wussten genau, dass auf dem See Genezareth Stürme normal sind. Und ich glaube, wir wissen es auch, dass Stürme in unserem Leben irgendwie dazugehören. Manche fallen heftiger aus, manche weniger. Wir haben auch Zeit, wo wir Kaffee trinken können auf dem Schiff. Ist super cool. Darüber dürfen wir uns freuen. Jesus sagt auch, freut euch des Lebens. Ja, wir dürfen uns freuen. Aber manchmal ist es halt auch heftig. Und dann, wie gehen wir da dran? Schaffen machen wir so lange, bis unsere Kräfte all sind? Oder wagen wir es, Jesus zu vertrauen und ihn Herr sein zu lassen? In deinem, meinem Leben. Setze ich vielleicht das Ausrufezeichen vielleicht am Anfang und nicht am Ende. Das ist meine Herausforderung, unsere Herausforderung. Und an der Geschichte, an den beiden Geschichten, ich habe die bewusst jetzt mal so zusammen gesehen und habe gemerkt, es gibt immer wieder einen Glaubensprozess, den wir durchmachen. Und es gibt einen Glaubensprozess, es gibt ein Ziel. Jesus kommt nicht darauf an, dass du übers Wasser gehen kannst. Das ist nicht das Wunder und das ist nicht das Ziel und die Absicht, die er für dich hat. Dass du irgendwann mal diese drei Schritte schaffst. Sondern er möchte dir in deinem Leben ein Ausrufezeichen schenken. Dass du dir sicher sein kannst, mit wem du es zu tun hast. Dass du dir sicher sein kannst, dass er wirklich dein Herr ist. Dass er Sohn Gottes ist. Dass er bei dir ist. Auf unserer Homepage hier von der Gemeinde steht, wir sind, was? Antwortensucher. Doch ich glaube, wir haben auch eine Antwort gefunden. Wir müssen uns nicht nur mit Fragezeichen in unserem Leben herumschlagen und mit Fragezeichen herumschlagen in unserem Glauben, sondern es gibt auch ein Ausrufezeichen und dieses wird in Jesus deutlich. Jesus ein Ausrufezeichen und er möchte dir dieses Ausrufezeichen schenken, diese innere Sicherheit. Das können wir nicht irgendwie produzieren. Als ich da in dem Krankenhaus auf dem Boden lag, ich hätte da viel machen können, aber dieses Gefühl, das hätte ich mir niemals erkämpfen können. Das ist etwas, was Jesus uns schenkt. Er möchte dir in deinem Leben, denn wenn die Stürme kommen, dir wirklich Sicherheit geben. Und auch sonst, er möchte dein Herr sein. Aber lassen wir das zu? Das ist vielleicht die einzigste Frage, die da ist. Sind wir bereit, auch mal auf die Knie zu gehen? Ich bin nicht der gelenkige Typ, ja, aber ich mache das jetzt trotzdem mal. Ich bin auch einfach bereit, zu sagen, Jesus, ja, sei du einfach jetzt Herr. Mach du. Weil ich kann es nicht mehr, oder wir können es nicht, oder was auch immer. Und dann geht man einen Stock tiefer. Und merkt plötzlich, man ist vielleicht nicht mehr auf Augenhöhe. Aber ich weiß dann auch, was der da oben kann. Nämlich viel, viel mehr, als ich es jemals könnte. Und dann darf ich mich wieder erheben und darf weitergehen. Ich darf weiterfahren, obwohl dieses Boot immer noch voll Wasser war. Die Jünger haben es trotzdem an Land geschafft. Nur wenn der Sturm vorbei ist, heißt es noch lange nicht, dass es irgendwie easy weitergeht. Das Boot war immer noch voll Wasser und sie haben sich an Land geschafft, und war, beziehungsweise in manchen Übersetzungen heißt es, und sofort waren sie am Land. Puh. Das Boot war immer noch voll Wasser, aber das spielte auch in dem Moment keine Rolle mehr. Ich wünsche mir es eigentlich so innerlich so sehr, ich habe so eine Sehnsucht, dass wenn wieder solche Stürme mich treffen in meinem Leben, dass ich einen Platz in diesem Boot einnehme, und zwar neben Jesus auf diesem Kissen zu liegen und zu schlafen. Weil ich einfach weiß, mir kann da nichts passieren, wenn ich bei ihm bin. Das ist meine tiefste Sehnsucht und das ist mein Wunsch. Und trotzdem menschlich halt auch. Und dann komme ich wieder mit sowas und sage, Jesus, was ist denn das jetzt? Aber tief im Inneren möchte er mir ein Ausrufezeichen geben, eine innere Ruhe, eine Stille. Und das wünscht er sich für dich, für mich und für uns als Gemeinde. Da bin ich mir sicher. Jesus, du bist Gottes Sohn. Danke dafür. Amen.